NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Wenn zu viele Themenbälle in der Luft sind, dann merke ich, dass die Reizschnur sehr schnell sich zünden könnte. Da muss man das Tempo rausnehmen.
Oft, dass ich gar nichts mache. Also gar nichts machen geht ja nicht. Man denkt dann irgendwas. Aber man lässt die Gedanken kreisen. Ihr kennt mich alle mal. Ich mache jetzt Pause.
Quellen der Kraft. Nichtstun von Ulrich Land.
Nichts tun, etwas, das du so überhaupt nicht kannst, noch nie konntest, das höchste der Gefühle, in der Küche vor der Kaffeemaschine stehen und zuschauen, wie ein Cappuccino rauströpfelt, das dauert und dauert und du machst schlicht nichts, bringst nicht mal irgendeinen Gedanken an den Start. Ein Moment, wo nicht du die Gedanken hast, ein Moment, wo die Gedanken dich haben.
Muse, Muse, Müßiggang. Schöne Idee, aber in diesen bewegten Zeiten können wir scheinbar nicht so wenig wie nichts tun.
Also mein Arbeitsalltag ist tatsächlich wirklich sehr voll.
Angela Heidler, evangelische Dekanin des Kirchenbezirks in Freiburg und damit verantwortlich für etwa 43.000 Gemeindemitglieder. Außerdem Pfarrerin und Mutter von 3 erwachsenen Kindern.
Meine Referentin versucht mir immer mal Pausen einzubauen. Ich fülle die dann manchmal noch mit Zusatzterminen. Es ist sehr getaktet. Und ich habe oft abends Sitzungs- und Besprechungstermine und es ist schon häufiger so, dass ich hier erst um 22 Uhr auch rausgehe, auch mal später, auch mal eher. Ich nehme aber manchmal Arbeit gedanklich natürlich mit nach Hause oder manchmal sogar in Schlaf.
Aber auch die Kraft eines Energiebündels ist endlich.
Wenn ich gemerkt habe, dass wenn jetzt noch irgendwas ist, gleich irgendwie die Hutschnur platzt, das ist ein Zeichen, dass du eigentlich überstresst bist. Kein Wenn und Aber, dass das so nicht geht. Wenn zu viele Themenbälle in der Luft sind, dann merke ich so eine innere Ungeduld. Wow, das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe. Und dann ist es an mir, da was zu tun.
Obwohl sie ihre Arbeit liebt, wie sie sagt. Auch diese Riesenverantwortung. Sogar den Stresstrubel. Aber klar ist, das Hamsterrad kommt nicht von selber zum Stillstand. Selbst dafür muss sie sich ins Zeug legen.
Jetzt muss ich mal schlafen, ins Kino gehen, wandern, 2 Tage frei.
Fahrt in den Hochschwarzwald. Dir ist, als wäre die Landschaft per se eine Einladung zum Nichtstun. Der gleichmäßige Rhythmus von Tälern und Höhen, von Wäldern und Wiesen, hier und da Dörfer als Tupfer zwischendrin. In diesem Wenigen ist viel. Jetzt, wo du zu früh bist zum Interviewtermin, eine halbe Stunde nichts. Dich hinhocken, oben auf einem Berg, einfach in die Welt schauen. Was dir unglaublich schwerfällt. Wo du Minuten brauchst, um runterzukommen, ins Nichts zu tauchen.
Wir sind jetzt hier in Riedern am Wald.
Frieder Wieland, Forstrevierleiter, der klassische Förster.
Sitzen auf dem Erlenberg und schauen, ob Rehe kommen.
Nichts tun, entspannen, Tagträume kommen und gehen lassen. Wie kriegt man das hin bei all der Betriebsamkeit im Alltag? Offenbar muss man schon einen Hochsitz erklimmen und auf den Alltag herabblicken.
Läuft so ab, dass ich morgens relativ früh aufstehe, so vor 6. Und dann sitze ich im Büro.
Im Homeoffice.
Kann so den Arbeitstag nochmal durchplanen. Vielleicht noch den einen oder anderen Arbeitsauftrag schreiben oder irgendwelche Karten zurechtstutzen für meine Leute im Wald. Zeig denen die anstehenden Arbeiten, dann Holz aufnehmen oder Bestände auszeichnen. Am liebsten in Wäldern ohne Empfang.
Wovon es im Schwarzwald nicht gerade wenige gibt.
Ansonsten klingelt das Telefon die ganze Zeit, da rufen die Privatwaldbesitzer an oder das Forstamt braucht was. Oder wenn wir Holz gehauen haben, muss das datentechnisch erfasst werden. Und dann ist der Vormittag zu Ende. Und dann geht's nach Hause oder ins Forstamt, auf jeden Fall mal an PC. Und Richtung Abend geht's dann manchmal noch mal raus in den Wald. Da stehen dann noch Termine mit Privatwaldbesitzern an, nachdem die von der Arbeit kommen. Im Winter ist dann so die Hauptsaison. Dann muss alles gleichzeitig laufen. Da sind die Jagden, die Holzeinschläge, Jungbestandspflegearbeiten, Pflanzarbeiten, sind wir voll beschäftigt.
Ja. Wenn man ja eigentlich denkt, außerhalb der Vegetationsperiode, also da der Wald ruht, ja.
Mhm. Ja, der Wald schon, also die Pflanzen wachsen nicht oder sehr langsam.
Nehmen sich ihre Auszeit, Überleben durch Nichtstun.
Ich hätte jetzt vermutet, dass, was dich am meisten nervt, der Büroalltag ist, aber das ist gar nicht so, ne?
Doch, doch, klar. Also draußen im Wald geht es mir immer besser wie drin. Das ist keine Frage. Und der Büroalltag ist definitiv stressiger. Da kommt dann eine Mail nach der anderen rein. Da kommen ständig Leute ins Büro und jeder hat andere Begehrlichkeiten.
Und abends wartete dann über Jahre noch eine andere Baustelle. Der alte Bauernhof, den Förster Wieland und seine Frau an Land gezogen und zu einem erheblichen Teil in Eigenleistung saniert und ausgebaut haben.
Mehr oder weniger abgeschlossen. Also wir wohnen da schon drin, aber mit einem alten Bauernhof bist du nie fertig. Das Wort fertig habe ich total aus meinem Vokabular gestrichen. Fertig gibt es im Wald nicht und fertig gibt es bei mir zu Hause auch nicht. Das ist alles immer am Wachsen. Und kontinuierlich dranbleiben ist besser, als sich komplett abzustressen und denken, irgendwann bin ich fertig damit und dann fängt das Leben an. Das wird nicht so sein. Also jeden Abend Kinder ins Bett und dann weitermachen auf der Baustelle. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat.
Nichts führt uns so sinnfällig vor Augen, wie absurd das eingeübte Hektikansaugen im Alltag ist. Nichts als ein Ausflug ins Nichtstun. Und sei er auch unfreiwillig.
Nähen, Sticken, Laubsäge arbeiten zählt alles nicht. Ist ja nicht Nichtstun. Pures Rumstehen dagegen zählt. Wenn du im viel zu vollen Zug stehst, so eng, dass du nicht mal das Smartphone in Anschlag bringen kannst. Oder in der endlosen Warteschlange vor der Postfiliale.
Ich nutze dann auch die Zeit zwischen zwei Terminen, dass ich mal hier einfach mich ins Café setze und schaue den Menschen zu und strecke meinen Kopf in die Sonne.
Angela Heidlers Augenblicke des Nichtstuns.
Ich rechne die Stunden nicht, aber es ist so vielfältig, es macht viel Spaß.
Das genau scheint das Problem zu sein, dass ihr die Arbeit als Kirchendekanin so gut gefällt. Dass sie sie so engagiert angeht. Dass alles geplant sein muss. Auch private Termine sind von langer Hand vorgeplant. Sich spontan aus dem Staub machen, geht nicht.
Die Arbeit lauert auch immer um die Ecke. So richtig abschalten kann ich gut, wenn ich weg bin. Insofern plane ich das ein und es gibt einfach einen Block im Kalender. Und wenn ich das vergessen habe, ist die Lücke voll.
Im Winterhalbjahr geht es dann auch manchmal auf die Jagd noch. Ja.
Ich habe als Kind früher oft am Hochsitz gesessen, weil ich wollte ja unbedingt Förster werden, aber ist nichts draus geworden.
Also du kannst jederzeit zu uns kommen und als Förster ein Praktikum machen.
Super, ja.
Fürs Erste ein Praktikum auf dem Hochsitz, das Mikro in der Hand. Du sitzt neben Frieda Wieland, schaust zu, wie der Abend das Licht langsam abdimmt. Über allen Gipfeln ist Ruhe, fast. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Stimmt, windstill. Einfach nichts los.
Für mich ist auf den Hochsitz sitzen ein bisschen wie Meditation. Also nur ganz langsam bewegen, Handy lasse ich im Auto. Versuch wirklich einfach mal nur da zu sein. Und allein schon diese körperliche Ruhe zwingt mich ja dazu, ruhig zu werden, beziehungsweise das passiert dann halt einfach. Was auch gar nicht so selten passiert, ist, dass ich dann da mal kurz einschlafe. Und dann wache ich. Ja, das kann gut sein.
Das wissen wir ja dann nicht.
Und der schönste Bock läuft dann halt an mir vorbei.
Also unser Gequatsche jetzt geht eigentlich auch nicht.
Geht eigentlich auch nicht. Also wenn wir wirklich was sehen wollen würden, dann müssten wir schon ganz ruhig sein.
Und also siehst du nichts. Jedenfalls kein Wild. Reden ist bekanntlich nur Silber. Schweigen ist die Goldmedaille. Aber dann wäre deine Radiosendung hier schnell zu Ende.
Dass ich einfach nur da sitze und im Hier und Jetzt bin. Die Gedanken kreisen voll und es kann dann auch mal unangenehm sein. Also wenn man jetzt irgendwelche Probleme mit sich rumschleppt, dann ist es auf dem Hochsitz gar nicht so einfach.
Weil man den Gedanken nicht ausweichen kann.
Mir persönlich fällt es dann leichter, diese Probleme jetzt zum Beispiel mitzunehmen aufs Mountainbike.
Auf dem Mountainbike rotieren nicht die Gedanken, sondern die Beine.
Wenn ich jetzt viele, viele Stunden im Auto oder am PC sitze, dann muss ich Mountainbike fahren gehen. Dann müssen die Hummeln raus. Ja? Dann kann ich nicht mich auf den Hochsitz setzen und warten, bis da ein Reh kommt, weil da habe ich gar keine Ruhe. Da zappel ich dann rum, da kommt dann eh nichts. Und dann bin ich gefrustet.
Hier kommt jetzt auch gerade nichts.
Ja.
Ich sehe jetzt nichts, oder? Hast du was gesehen?
Nee, noch gar nicht.
Der Vorführeffekt.
Wenn ich jetzt allerdings körperlich anstrengende Stresszeiten habe und dann zu Hause auf der Baustelle noch bis nachts um 12 Dielenböden abgeschliffen habe, dann ist es natürlich total heilsam, sich auf den Hochsitz zu setzen und sich nicht zu bewegen und sich komplett zu entspannen.
Auch wenn es dann meistens mit einer anderen Ernsthaftigkeit zur Sache geht.
Du hast dann die Knarre im Anschlag sozusagen. Also wenn man daran denkt, hört sich dann schon lange nicht mehr so ruhig an oder so still an, ne?
Wenn dann wirklich wild kommt und alles passt, dann ist mit der Ruhe vorbei.
Selbst wenn das Gewehr noch gar nicht geknallt hat.
Dann kommt das Adrenalin und manchmal auch so ein bisschen das Jagdfieber, klar. Das ist immer noch aufregend.
Du könntest dich auch hier hinsetzen ohne Gewehr. Machen wir jetzt heute mal ausnahmsweise. Mhm. Aber das machst du nun wiederum nicht, ne?
Ja, das mache ich selten. Das mache ich manchmal mit meinen Kindern. Aber wenn ich für mich rausgehe in den Wald zum Jagen, dann will ich natürlich auch irgendwo Strecke machen.
Sozusagen die Regulierung des Bestandes, ne?
Genau, also, genau.
Um es schön auszudrücken.
Ja, genau, um es schön auszudrücken, ja, genau.
Wenn ich bedenke, dass ich mit 25 Jahren, also in der Blütezeit meines Lebens, schon angefangen habe, über Mittagsschläfchen zu halten, und ich lebe hin und mache nichts.
Dieter Jandt, freier Autor aus Wuppertal.
Arbeit, also gewöhnliche Arbeit, das habe ich auch so gesehen, gewöhnliche Arbeit, hat mich überhaupt nicht interessiert. Also wenn ich es gemacht habe, dann nur um finanziell ein bisschen Ruhe zu haben. Ich wollte schreiben, so, und dafür musste natürlich auch was tun, aber ich wollte keiner geregelten Arbeit nachgehen. Deswegen war ich bewusst dann arbeitslos, wie alt war ich da, Mitte 30. Wenn ich in der Straßenbahn herumgefahren bin und sah diese müden Gesichter, die zur Arbeit fuhren oder von der Arbeit kamen, sind doch alles kaputt. Die versauen sich den Tag, die versauen sich ihr Leben. Sowas wollte ich nicht. Und das war schon, naja, gesellschaftspolitische Entscheidung.
Also sowas wie, ich mache die Anarchie, ihr könnt mich alle mal.
Nee, ich weiß nicht, ich würde das nicht als Anarchie bezeichnen, aber naja, es war damals unter uns, die wir Spießbürger belächelt haben, war das allgemeine Sicht der Dinge. Wir haben ja auf Sofas rumgelegen und haben gekifft und nichts gemacht. Von 20 bis, was weiß ich, 40 so. Ja, das war rumhängen, das war jetzt nichts Verpöntes. Abhängen, chillen.
Aber du hast ja eine ganz normale, ich hätte jetzt fast gesagt, eine bürgerliche Ausbildung gemacht.
Groß- und Außenhandelskaufmann, habe auch die Lehre abgeschlossen, 1-2 Jahre in dem Beruf gearbeitet, also alle möglichen Jobs.
Und immer wieder gab es längere Phasen, wo er einfach nichts gemacht hat.
Ja, ich habe den gottlieben Mann sein lassen, ich habe also rumgehangen.
Eine Kunst, die er bis heute pflegt.
Ja, dass ich einfach nur da sitze, zum Beispiel im Zug. Nichts tun, schaue nur aus dem Fenster und habe dann nicht selten gute Ideen.
Du sitzt mit ihm am Küchentisch. Ein paar Schritte weiter im Nachbarzimmer steht eines seiner Nichtstun-Lieblingsmöbel, der Chefsessel. Dieter Jandt muss grinsen. Komfortabel verstellbare Rückenlehne. Damit kann er sich in Halbliegeposition versetzen. Vom Schreibtisch abgewendet, die Füße auf der Fensterbank.
Dann sitze ich am Fenster und schaue raus. Ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt Pause.
Auch seit er Mitte 30 den Entschluss fasste, vom Schreiben zu leben, schrieb und schreibt er das Wort Nichtstun so groß wie möglich.
Weil ich ja relativ faul bin, mittags war immer Schluss. Und trotzdem habe ich mich immer hinterfragt, muss nicht mehr tun, natürlich.
Ich habe das immer bewundert, dass du das so gut hinbekamst. Um 12 lasse ich den Stift fallen.
Das ist ja ein Workaholic. Ja, um 12, also ziemlich pünktlich auch. Einfach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich lege mich da hin. Das holt einen aus der Hektik raus, die man trotzdem immer hat. Ich habe auch schnell gearbeitet, weil ich nicht gerne gearbeitet habe, damit ich die Arbeit schnell hinter mir habe.
Eine faule, aber gründliche und flinke Socke.
Auch als Autor, ich schreibe schnell.
Um dann ruhigen Gewissens nichts tun zu können und die Glücksmomente auf der Passivseite des Lebens einzufahren.
Dieser Moment unter der Dusche. Auch ein Moment des Nichtstuns, wenn du dich abgeseift hast und dir leistest, noch ein Weilchen unter dem warmheißen Regen stehen zu bleiben. Nichts zu machen. Einfach nur spüren, wie das Wasser auf die Haut prasselt. Jeden Gedanken unmöglich macht. Das Glück dieses kurzen Nichts.
Entspannen, richtiges Entspannen ist bekanntermaßen überlebensnotwendig. Wie aber stellt man richtiges Entspannen an? Was muss man dafür alles nicht tun?
Wenn frei ist, liebe ich es tatsächlich, nichts zu tun, nicht zu Hause aufzuräumen, sondern ich setze mich wirklich extrem gerne auf unsere Terrasse und schaue in den Garten und den Vögeln zu und trinke einen Kaffee.
Nichts tun in Reinkultur.
Und denke nach oder habe das Gefühl, ich denke gar nicht. Das geht manchmal schwer, aber dass so Freiraum ist, der nicht gefüllt ist. Ich liebe es zu lesen und dadurch auch in eine andere Welt einzutauchen. Das ist aber natürlich auch nicht nichts tun. Und wenn mein Kopf so voll ist oder eine Woche so dicht war, dann kann ich erstmal nicht lesen. Also weil dann mir so viele andere Gedanken noch durchschießen und ich in ein anderes inneres Tempo kommen muss.
Für sie ist das Nichtstun eine hohe Kunst. Sie muss sich regelrecht dafür einsetzen. Dann aber ist es eine Quelle der Kraft. Eine Langeweile, aus der kreative Funken schlagen können, Ideenblitze, die den Gedankenwust plötzlich entwirren und auf Linie bringen können. Dann jedenfalls, wenn Angela Heidler sich genau das nicht abverlangt.
Der Pfarrgarten, gesäumt von uralten, ausladenden Bäumen.
So ein vertrauter Ort, auf den ich mich wahnsinnig freue. Dann tue ich einfach nichts. Das gibt mir tiefe innere Ruhe und ist oft verbunden mit einem großen Dankgebet.
Wuppertal. Die Wohnung bescheiden, aber liebevoll eingerichtet. Die Ecke, wo Dieter Jans Schreibtisch steht. Vom Fenster abgewandt, damit sich der Blick nicht zu oft verliert. Der Blick hinaus übers Gewusel der Stadt im Tal. Der Blick, der sich manchmal ganz woanders hinwünscht.
So ein Sehnsuchtsort ist mein Haus.
Als eingefleischter Südostasien-Fan hat er sich vor ein paar Jahren ein kleines zweistöckiges Haus in Thailand gegönnt. Begeistert zeigt er die Fotos. Ein Haus zwischen Gemüsefeldern, das er in den Grundzügen selbst entworfen hat. In einem halbrunden Anbau sein Dichterstübchen, sein Oval Office. Jede Menge Fenster, eine Kommode, ein schlanker Schreibtisch, ein Stuhl. Sonst nichts.
Wo ich da nichts bedrückt und niemand gängelt, obwohl ich mir da auch immer ein Projekt zum Schreiben mitnehme oder das da anfange, damit ich was zu tun habe und weil ich es einfach nicht lassen kann. So. Aber es geht trotzdem wesentlich gemütlicher zu. Ne?
Du bist sofort völlig angefixt. Ein Tag, wo du nicht weißt, was du tun sollst, wo alle Arbeit erledigt ist. Für dich ein absolut rares, fantastisches Ereignis.
Wenn man hier zur Ruhe kommt, dann hört man plötzlich Stille. Stille ist oft laut und man merkt dann erst eigentlich, was es für wahnsinnig viele Umgebungsgeräusche sonst im Alltag gibt. Auch die Eiligkeit von Dingen, die machen einem es irgendwie auch im Kopf laut.
Hammerfest im Winter, die Stadt knapp unter Nordkap, Schnee ohne Ende. Du schnallst die Ski unter und schlitterst gemütlich aus der Stadt, ein paar Hügel hoch. Oben der fantastische Blick über die verschneite Landschaft und das schwarze Wasser des Winteratlantiks. Aber irgendwas ist merkwürdig, ist befremdlich. Bloß was? Strahlend klarer Himmel, sattes Blau, ohne Sonne, logisch, im Januar nördlich des Polarkreises. Windstill, bitterkalt und traumschön. Und plötzlich weißt du es, Stille. Es ist die absolute Stille. Kein Vogel, kein Lufthauch, keine rauschenden Baumwipfel. Das totale Nichtstun. Selbst du bist still und starr. Vor Ehrfurcht.
Also was mir, glaube ich, Angst machen würde, ist dieses Gefühl von Totenstille.
Vielleicht rührt unsere Ablenkungssucht ja daher, dass wir fürchten, auf uns selbst zurückgeworfen zu werden. Vielleicht sogar mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert zu werden.
Auf der anderen Seite stelle ich es mir unglaublich beeindruckend vor, weil es so was Ewiges hat.
Die Stille ist vielleicht deshalb auch unheimlich, weil die Seele anfängt zu reden.
Wenn ich allein bin, niemand von der Familie zu Hause ist, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es still ist, sondern meine Gedanken sind eigentlich laut. Also die haben dann auch hier eigentlich erst Platz.
Das heimlich-unheimliche des Nichtstuns ist das Heimelige, dass wir uns selbst begegnen.
So wirkliche, richtige Stille eigentlich nicht. Ich finde auch, Stille ist gar nicht so erstrebenswert. Ruhe reicht mir völlig. Und im Wald gibt es ja immer irgendwelche Geräusche. Das hört ja gar nicht auf. Auch in der Nacht raschelt mal irgendwo irgendwas. Aber für mich hat das was wahnsinnig Beruhigendes. Dann knackt es mal irgendwo da hinten im Unterholz. Irgendwelche Mäuschen laufen unterm Hochsitz durch. Dann springt da hinten ein Marder entlang. Da vorne bellt ein Fuchs. So passiert immer irgendwas. Und manchmal kommt auch ein Wildschwein oder ein Reh.
Sofern Förster Wieland nicht gerade zusammen mit einem neugierigen Radiomacher ansitzt.
Der Blick in Nicht-Bildschirme und ich gehe wahnsinnig gern wandern und in die Natur. Gehe gern hoch. Dort ist der Himmel irgendwie größer, weil nichts im Weg steht. Ich mag sehr gern weiter von oben.
Göttlich. Aus geradezu göttlicher Perspektive.
Also, dass es manchmal sehr gut tut, dass man auf Dinge drauf schaut und nicht nur mittendrin ist. Sich der weite Horizont öffnet und ich muss für mich die Zeit finden in der Termindichte, dass da Raum entsteht.
Fürs Nichtstun, wie gesagt, muss ich richtig was tun.
Dann habe ich in meinem Beruf eingeplante Oasen, wenn ich Gottesdienste vorbereite. Und dann ist das eine Auszeit, dass ich in einen gefühlten Dialog mit Gott trete. Also es murmelt in meinem Kopf.
Kann es Ihnen auch passieren, dass Sie sich in der Kirche verlieren?
Ja klar, das ist was Essentielles. Dann gibt es für mich die Musik. Ich spiele selber Geige. Ich liebe es zu singen. Und in ein Konzert gehen, bin dann 2 Stunden tatsächlich in dieser Musik. Ich habe oft die Augen dabei zu. Das ist eigentlich auch nichts tun, weil es einfach ganz viel innerlich tut. Also ich tanze auch gern und ich würde auch alleine tanzen.
Gilt das? Gilt Tanzen als Nichtstun? Selbst der kleine, der begrenzte Ausflug ins Nichtstun führt uns unmissverständlich vor Augen, wie übermächtig die eingeübten Rituale des Alltags sind, die vor allem dem Ansaugen von Stress dienen. Gleichzeitig jagt uns der Blick auf die leere Zeit, die Befürchtung in die Knochen, die Langeweile des Nichtstuns könnte sich trostlos anfühlen.
Meine Mutter beim Patienslegen, meine Tochter beim Klötzchen sortieren, via App. Warum? Warum muss man das Nichtstun ausfüllen, aus dem Weg schaffen, indem man was tut? Worin besteht das Unheimliche des Ungefüllten? Warum fürchtest du die Abkehr von der Überfülle, statt die Ankunft im Unausgefüllten zu feiern?
Muße und Tagträume, wenn's hell ist, entspannender Schlaf in der Nacht. Gold wert. Das weiß jeder und jede. Etwa 1/3 seines Lebens verbringt der Mensch im Schlaf. Aber es scheint hierzulande nur sehr wenige zu geben, die sich dieses Drittel gönnen.
Dass ich richtig ausgeschlafen bin, wären 7 Stunden gut. Das schaffe ich also halt im Urlaub und mal am Wochenende. Ich schlafe sonst oft zwischen 5 und 6 Stunden nur.
Das ist wenig. 7 bis 8 Stunden sind angesagt, predigen die Krankenkassen.
Ich schlafe im Schnitt vielleicht 4-5 Stunden nachts.
Und das, obwohl er sich selbst doch als ruhige Natur charakterisiert, als faul und gemütlich. Aber so schnell und kurz er arbeitet, so schnell und kurz schläft er auch.
Ich habe damit aber keine Probleme. Ich stehe auf, trinke meinen Kaffee und dann bin ich fit.
Wobei er auch die durchwachten Stunden nicht in Tatendrang ummünzt.
Ich habe schon mal gedacht, wo ich merke, ich kann jetzt sowieso nicht mehr schlafen. Ich könnte jetzt genauso gut aufstehen. Aber was soll ich denn dann, wo morgens schon am Schreibtisch sitzt oder so? Blödsinnig. Ich stehe deswegen nicht früher auf und beginne mein Tagwerk früher, das nicht.
Er liegt eben einfach wach und starrt Luftlöcher in die Nacht. Macht nichts, statt zu schlafen.
Also es ist zwiespältig. Also einerseits vermute ich ja, dass ich ein fauler Hund bin. Andererseits bin ich aber so, habe ich so viele Ideen und Energie geladen. Doch wiederum, ist irgendwie komisch.
Wir neigen dazu, Fear of Missing Out, also die jungen Leute sagen FOMO, dass man alles möglichst wahrnehmen muss, gerne auf vielen Hochzeiten tanzt. Ich selbst achte ziemlich für mich, also dass es einen freien Tag irgendwie gibt, Ruhe von dem, was einen irgendwie so durchpeitscht.
Aber?
Selten, dass ich dann mal gar nichts mache. War ich früher doch fauler.
Kaum zu glauben. Dieter Jandt war nicht der Apostel der Faulheit? Der Nichtstun als Tugendpries? Als politisches Gegenmodell? Als frechen Genuss? Die Ruhe, die Lust, nichts zu machen, hat sich offenbar verändert über die Jahre, jetzt, wo er über 70 ist.
Ich könnte jetzt viel fauler sein. Also dann werde ich schnell, wenn ich, ja, was mache ich denn jetzt? Denkt immer was aus, dann fange ich an zu renovieren. Also irgendwie sehe ich schon zu, dass ich irgendwas zu tun habe.
Während sich andere Leute mit vollgepfropften Arbeitstagen nach dem Nichtstun sehnen, schafft er sich Beschäftigung an den Hals, obwohl er früher immer wieder dem Nichtstun gefrönt hat.
Das tue ich heute weniger. Ich habe hier auf einer App, habe ich mir mal Quizduelle runtergeladen. Und immer, wenn ich mal nichts zu tun habe, 10 Minuten, dann mache ich Quizduelle. Wo ich denke, warum fülle ich mir denn hier die 10 Minuten, Viertelstunde? Ich kann doch einfach mal da sitzen, in der Gegend rumgucken. Ich muss doch nicht jede Minute ausfüllen, das ist doch Quatsch. Muss ich mir wieder abgewöhnen. Was bin ich eigentlich für ein komischer Rentner? Meine Tage sind, ich weiß nicht, wie das kommt, pickepacke voll.
Verglichen mit seinen früher eher beschaulichen Arbeitstagen, die ihn 3-4 Stunden an den Schreibtisch gebunden haben. Jetzt also die Terminflut, die ja viele Rentnerinnen und Rentner kennen.
Ich nehme immer dies und das vor und wenn ich das fertig habe, dann habe ich immer wieder noch was Neues, neue Idee und dann könnte ich machen, das könnte ich machen. Es hört nicht auf.
Nichtstun ist eine Kunst und man kommt nicht drum rum, fürs Nichtstun was zu tun.
Das wichtigste Betriebsgeheimnis des Müßiggangs scheint zu sein, dass du es dir rausnimmst, die Muße zu pflegen. Dass du sie gegen den inneren Schweinehund durchsetzt. Hoffentlich ist dir diese Sendung eine Lehre. Dass du begreifst, wie nah Lehre mit Doppel-E und Lehre mit EH beieinander liegen. Dass du sie dir bewusst gönnst, eine halbe Stunde Lehre.
Ich möchte jetzt gerne mal meine Ruhe haben.
Einfach in die Welt schauen, runterkommen, ins Nichts tauchen.
Quellen der Kraft. Nichts tun. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Land. Redaktion Klaus Hofmeister. Sie finden diesen Beitrag auch in der ARD Audiothek.